Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext zu unserem heutigen dritten Adventssonntag hören wir und lesen wir miteinander aus Matthäus 11, die Verse 2 folgende. Matthäus 11, ab Vers 2. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündigt Johannes, was er hört und seht. Blinde werden sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Als die aber hingingen, fing Jesus an, zu den Volksmengen zu reden über Johannes. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die weiche Kleider tragen sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, mehr als einen Propheten, denn dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, der dritte Advent ist im Kirchenjahr Johannes dem Täufer, dem Wegbereiter Jesu, gewidmet. Sein Auftrag ist, dem kommenden Herrn ein wohl vorbereitetes Volk zuzurichten. So war es schon seinem Vater Zacharias durch den Engel im Tempel angekündigt worden. Und deshalb auch das Thema des heutigen Sonntags, bereitet dem Herrn den Weg. Das ist die Sendung Johannes des Täufers. Bereitet dem Herrn den Weg. Wir sehen nun aber als erstes, dass auch Johannes, dieser gewaltige Wegbereiter Jesu, selbst nicht völlig frei von Zweifeln war. Deshalb heißt der erste Punkt vom Mahner zum Zweifler. Unser Abschnitt beginnt mit den Worten, als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus sah. Als er die Werke des Christus sah, da sandte er hin. Die Werke Jesu lösen seine Zweifel aus. Er, Johannes der Täufer, der Wegbereiter des Herrn, saß im Gefängnis und ging dem Tod entgegen, konnte aber das zur Sendung des Messias passen, zur Zeit des Messias. Der Messias sollte doch seinem Volk Befreiung bringen. Er sollte doch die Feinde Gottes besiegen und sein Volk erlösen. Aber vom machtvollen Kampf Jesu gegen die Feinde, vor allem gegen die Römer, mit dem blitzenden Schwert in der Hand, war nichts zu sehen. Die Werke dieses Jesus waren ganz andere. Johannes hatte gepredigt, dass die Axt den Bäumen schon an die Wurzel gelegt ist. Gericht, das unmittelbar bevorsteht, hat er verkündigt. Jesus aber ging in einem unbegreiflichen, erbarmenden Sündern und Verlorenen nach. Und er bereitete seine Jünger auf Hass, Beschimpfung, Leiden, Kreuz und Martyrium vor. Das alles passte nicht zu den Vorstellungen, die auch Johannes der Täufer offensichtlich von Jesus, vom Messias hatte. Dabei war Johannes nicht irgendeiner. Jesus sagt über ihn, unter allen, die von Frauen geboren sind, ist keiner aufgestanden, der größer ist als Johannes der Täufer. Wahrscheinlich haben wir schon öfters gerätselt an diesem Wort, wieso unter allen Frauen keiner, unter allen von Frauen geborenen keiner, der größer ist als Jesus. Wir müssen sehen, wie Jesus fortfährt. Der Kleinste aber im Reich Gottes ist größer als er. Wir haben zwei Dinge gegenübergestellt, von Frauen geboren im Reich Gottes. Ja, sind die im Reich Gottes nicht von Frauen geboren? Doch auch, aber das ist nicht ihre wesentliche Geburt, im Reich Gottes von Frauen geboren zu sein, sondern vom Geist geboren zu sein. Und das ist erst im Neuen Testament, im Neuen Bund nach Pfingsten in dieser Fülle möglich. Johannes gehört noch zum Alten Bund, auch wenn er gewissermaßen zwischen den Welten steht, heilsgeschichtlich. Aber er mit seiner Person gehört noch in die Zeit vor Pfingsten, zum Alten Bund. Er ist von der Frau geboren, nicht vom Geist Gottes. Aber als Prophet, der noch zum Alten Bund gehört, bekommt er ein gewaltiges Lob vom Herrn. Jesus bescheinigt ihm, er ist der größte Prophet des Alten Bundes. Als solcher ist er ein standfester Mann, kein Weichei, kein Weichling und kein Wohlschwätzer, der den Leuten nach dem Mund redet. Nein, er ist ein standfester Mahner, der seinen Auftrag ohne falsche Kompromisse wahrnimmt. Unbeirrbar geht Johannes seinen Weg, allen Widerständen zum Trotz. Ohne Furcht und Scheu sagt er, was gesagt werden muss, auch wenn es nicht gerne gehört wird. Und so wird er zum wandelnden schlechten Gewissen für viele Menschen seiner Zeit. Sein Auftrag ist der Ruf zur Umkehr. In diesem Auftrag Gottes entlarvt der Unrecht Scheinheiligkeit, Scheinfrömmigkeit schonungslos. Die Pharisäer und Sadduzäer in der Schlangenbrut erdeckt ihre oberflächliche Frömmigkeit auf, die ohne Umkehr des Herzens auskommen will, und sagt, das ist Auflehnung gegen Gott. Ein frommer Schein genügt nicht, wenn der Herr nicht in euren Herzen wohnen, nicht der Herr eures Lebens sein darf. Fromme Werke und fromme Reden ohne echte Buße, ohne Umkehr in die lebendige Gemeinschaft mit Gott, ohne Preisgabe des eigenen Herrschaftsanspruches, das alles führt in die Irre. Das ist nicht das, was Gott haben will. Und diese klare Botschaft bringt ihn schließlich ins Gefängnis. Und sie bringt ihm dort den Tod. Aber wir im Gefängnis sitzen, da kommen nun diesem unbeirrbaren Mahner selbst auf einmal Zweifel. Er im Gefängnis und draußen der Messias. Er hat ihn doch gesehen, er hat selber auf ihn hingewiesen und gesagt, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Er hatte den Vorrang Jesu erkannt und gesagt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ich bin nicht wert, dass ich auch nur die Riemen seiner Schuhe löse. Und jetzt auf einmal die lange Frage, ist das wirklich? Liebe Geschwister, ich denke, wir kennen auch solche Zweifel, wo wir uns fragen, wenn ich wirklich Gottes Kind bin, vom Geist geboren, der Geist Gottes wohnt in meinem Herzen, wie kann es dann noch eine solche Trägheit im Bibellesen, im Gebet und oft auch im Bekennen geben? Warum dann noch solche Anfechtungen und Zweifel? Müsste dann, wenn ich mein ganzes Leben ansehe, nicht viel mehr durchdrungen sein vom Wirken Gottes? Und es kommen auch die Fragen nach Problemen und Krankheiten und Nöten. Hat das alles wirklich im Leben eines Gotteskindes so Platz? Johannes will Gewissheit in seinen Zweifeln. Er schickt ein paar seiner Jünger zu Jesus und lässt ihn fragen, hör mal, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder müssen wir doch auf einen anderen warten? Johannes muss Klarheit haben. Wer ist dieser Jesus? Liebe Geschwister, das ist auch für uns wichtig. Wir haben ja als Boten Gottes einen ganz ähnlichen Auftrag wie Johannes und wir haben Umkehr und Buße zu verkünden wie Johannes. Auch wir haben dem wiederkommenden Herrn ein wohl vorbereitetes Volk zu sammeln. Wer aber keine Klarheit über seine Botschaft hat, der kann sie auch nicht klar und glaubwürdig weitersagen. Wie Johannes sind wir Herolde Gottes. Wir wissen, früher ritten diese Herolde von Ort zu Ort, wenn die hatten die wichtige Botschaft unmittelbar vom Herrn jeweils weiterzusagen. Und die hatten sie häufig auf einem Papier. Und wenn sie die dann laut vorgelesen haben, haben sie die vielleicht anschließend noch an einem öffentlichen Platz angenagelt, damit der es nicht alles genau mitbekommen hat, auch nochmal lesen konnte. Stellen wir uns nun vor, ein solcher Herold verliert unterwegs seinen Packen Papier, seine Botschaft. Er kommt im nächsten Dorf an, er bezieht Position auf dem Marktplatz, er bläst seine Posaune oder Trompete. Von allen Menschenseiten laufen die Menschen zusammen. Es wird ganz still. Alle wollen hören, was er Wichtiges zu sagen hat. Er kramt in den Taschen, er sucht links, er sucht rechts, aber seine Botschaft ist weg. Er fängt dann an, rumzueiern und rumzugaxen, aber nach einigen Sätzen merkt die Menge, der hat von seiner Botschaft die erste Hälfte vergessen und von der zweiten Hälfte weiß er auch nicht mehr genau, worum es ging. So eine Botschaft wird wenig Wirkung zeigen. Deshalb muss ein Herold Klarheit haben über das, was er zu sagen hat. Es gilt für uns und es galt von Johannes. Es war völlig richtig von Johannes, dass er sich Klarheit verschaffte, als ihm die Klarheit abhanden gekommen war. Er musste wissen, ganz genau und zweifelsfrei wissen, wer ist dieser Jesus? Mit dieser Frage kommen wir zum Zweiten. Wer ist dieser Jesus? Mit dieser Frage kommen also die Boten des Johannes zu Jesus und fragen, wer bist du? Wer bist du? Und die Antwort Jesu heißt, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Was soll das, könnte einer fragen. Nie bekommt man in der Kirche eine klare Antwort auf eine klare Frage. Fing das vielleicht schon bei Jesus an? Hat er jetzt Ja gesagt oder Nein? Ist das jetzt oder ist das nicht? Eine solche Frage, liebe Geschwister, wäre aber völlig unberechtigt. Die Antwort Jesu ist klar. Jesus hat unmissverständlich gesagt, ja, ich bin der, auf den ihr wartet. Ich bin der, für den du, Johannes, mich gehalten hast. Jesus gibt dieses klare Ja auf zweierlei Weise. Er verweist auf seine Taten. Wir hatten dazu in der Schriftlesung zwei Stellen aus dem Propheten Jesaja gehört, die die Wundertaten nennen, die für den kommenden Messias vorhergesagt waren. Und Jesus hebt mit seiner Antwort hervor, ich tue genau das, was durch den Propheten Jesaja für den Messias angekündigt ist. Und wir sehen ja auch, die Juden erkannten die Zeichen. In Johannes 3 ist uns berichtet, wie der Pharisäer Nikodemus zu Jesus kommt in der Nacht und sagt, Meister, wir wissen. Das ist hochinteressant, liebe Geschwister. Er redet ja nicht nur für sich, er redet für die Pharisäer, er redet als Mitglied des Hohen Rats für den Hohen Rat. Wir wissen. Er sagt nicht, wir vermuten, wir haben den vagen Verdacht, den ungewissen Eindruck. Er sagt, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Jetzt fragen wir uns ja, woher weißt du ja, Nikodemus, das? Woher wissen die Pharisäer und woher wissen die Mitglieder des Hohen Rats das? Nikodemus gibt die Antwort. Und er sagt weiter, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Dieses gewaltige Wirken Jesu ist ein Ausweis, dass Jesus von Gott kommt. Umso schlimmer, dass sie diesem Wissen später ihre Herzen verstockt haben und diesen Jesus abgewiesen haben. Eindeutig ist an den Zeichen vor allem eines. Armen wird das Evangelium gepredigt. Wir müssen ja immer wieder darauf hinweisen, die großen Wundertaten bis hin zur Totenauferweckung können auch durch die Mächte Satans geschehen. Das sind nicht in jedem Falle eindeutige Zeichen. Und gerade für die Endzeit müssen wir unheimlich wachsam sein in diesen Fragen. Aber eines tut der Teufel nicht. Er predigt nicht das Evangelium. Er predigt nicht die Liebe Gottes. Sondern alle scheinbare Hilfe und Zeichen und Wunder, die durch die Mächte des Bösen geschehen, zielen letztlich auf die Zerstörung des Menschen und nicht auf sein Heil und sein Leben. Dass aber Licht in die Finsternis verlorener Menschen kommt, durch die Botschaft des Evangeliums, das ist das sichere Kennzeichen des Messias. Armen wird das Evangelium gepredigt. Licht scheint in der Finsternis. Jesus antwortet also zuerst mit dem Hinweis auf seine Werke und dann zweitens mit dem Hinweis auf seine eigene persönliche Bedeutung. Dieser Hinweis kommt am Schluss noch so ganz klein und fast beiläufig daher. Und liebe Geschwister, er ist doch ganz und gar ungeheuerlich. Vers 6, und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Ein unglaublicher Anspruch. Wahrscheinlich hören wir heute, weil wir es ja von klein auf gewohnt sind, diese Ungeheuerlichkeit gar nicht mehr richtig heraus. Wir wissen es ja, Jesus ist der Sohn Gottes, er ist der Heiland. Aber damals im jüdischen Umfeld, liebe Geschwister, da hat dieser Anspruch Jesu eingeschlagen wie die sprichwörtliche Bombe. Selig ist, der mich nicht ablehnt, sondern annimmt. Jesus sagt, an meiner Person scheiden sich nicht nur die Geister, an meiner Person entscheidet sich Heil oder Unheil, Rettung oder Verlorenheit, an der Stellung zu mir. Überall, es gilt auch heute, wo man sich Jesu schämt, wo man Jesus verschweigt im Konzert der Religionen, wo man auf Jesus verzichtet oder ihn an den Rand stellt, um der Einheit willen. Liebe Geschwister, überall dort ist nicht Seligkeit, da ist Verderben. Überall, wo man Einheit sucht und Abstriche an Jesus macht. Mit dieser Botschaft kommen nun also die Jünger des Johannes zurück. Seine Reaktion ist uns nicht überliefert, aber wir können davon ausgehen, ihm war nun genauso klar wie uns, er ist es. Auch wenn er manche Erwartungen korrigieren musste, dieser tut die Werke des Messias. Er erweist sich als der Herr des Lebens, Tote stehen auf, er ist der Freudenbote Gottes, Armen wird das Evangelium verkündigt. Aber das erkennt und erfährt nur der, der bereit ist, sich von Jesus korrigieren zu lassen. Der bereit ist, sich mit seinem Leben, seinen Vorstellungen und seinem Denken unter die Herrschaft des Herrn zu begeben. Wer nicht, nimmt Ärgernis an ihm. Damit sind wir beim dritten Punkt, Jesus, das Ärgernis. Jesus war und ist und bleibt ein Ärgernis bis zur letzten Zeit. Worin liegt das Ärgernis seiner Person? Jesus ist nicht gekommen, unsere Vorstellungen und Erwartungen zu erfüllen. Er ist gekommen, zu tun, wozu ihn der Vater gesandt hat. Und liebe Geschwister, das ist ja auch für uns in unserer persönlichen Jesus-Nachfolge immer wieder ein Teil des Ärgernisses. Wir beten und haben sehr konkrete Vorstellungen, was Gott doch bitteschön in unserem Leben tun möchte. Ich vermute, es geht uns allen so. Also mir geht es oft genug so. Und wenn Gott dann andere Wege hat und auf unsere Gebete anders antwortet, als wir es gerne gehabt hätten, dann reiben wir uns an ihm. Dann fällt es uns unheimlich schwer, zu seinem Willen fröhlich Ja zu sagen. Das ist ein Ärgernis bis heute. Selbst für die, die Kinder Gottes sind, reiben sich daran. Erst recht die, die den Geist Gottes nicht haben. Und es hat sie gehindert, zu allen Zeiten die Menschen sich in ihren Herzen eine Bahn brechen zu lassen vom Heiligen Geist für Jesus. Und sie haben sich stattdessen selbst des Himmelreichs bemächtigt, tun ihm Gewalt an und reißen es nach ihrem Willen an sich. Vers 12, auch eine ganz schwierige Aussage. Was ist damit gemeint? Lese gerade diesen Vers nochmal. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Da ist schon die Einleitung dieses Satzes wichtig. Von den Tagen des Johannes an. Das ist also, was Jesus da schildert, ein ganz neuer Akt seit der Wirkungszeit Jesu. Mit Johannes dem Täufer beginnt ein neuer Abschnitt der Heilsgeschichte. Bis dahin war das Reich Gottes verheißen und erhofft, aber noch nicht da. Noch nicht angebrochen. Es stand für die Zukunft aus. Aber jetzt, seit Johannes dem Täufer, ist das Reich Gottes ganz nahe herbeigekommen. Jetzt kann man sich direkt darauf vorbereiten, Glied und Bürger dieses Reiches zu werden. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes. Das heißt, mit Johannes kommt die Erfüllung dieser ganzen Prophetie. Das heißt nicht, was manche daraus herauslesen, dass mit Johannes das Ende aller Prophetie gekommen sei und Johannes deshalb der letzte Prophet gewesen wäre. Aber die Prophetie, soweit sie das Kommen des Gottesreiches zum Inhalt hatte, und das war ja der wesentliche Teil, Inhalt der alttestamentlichen Prophetie, diese ganze Prophetie zielte auf das, was jetzt mit Johannes Wirklichkeit wird. Wir sehen das ganz deutlich, wenn wir das letzte Buch des Alten Testaments anschauen, den Propheten Malachi. Der wirkte um 450 vor Christus. Er war der letzte Prophet des Alten Testaments. Und dieses letzte Buch des Alten Testaments enthält im letzten Kapitel zwei Hinweise auf Johannes. Zunächst Kapitel 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir bereite. Und die letzten beiden Verse 23, 24. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Mit diesen Worten endet das Alte Testament. Und dann schweigt Gott. 450 Jahre lang schweigt Gott und redet kein Wort mehr. 450 Jahre lang. Bis Johannes der Täufer auftritt, eben dieser verheißene zweite Elia und Wegbereiter Jesu. Jetzt ist das Reich Gottes ganz nahe gekommen, aber es findet keine Annahme. Es erfährt vielmehr einen äußerst gewalttätigen Umgang, sagt Jesus. Elberfelder übersetzt, wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Und das ist wirklich eine präzise wörtliche Übersetzung. Das heißt, Menschen, die das Reich Gottes nicht so haben wollen, wie Jesus es ihnen anbietet, die reißen das Reich Gottes nach eigenem Gutdünken an sich. Das an sich reißen kann ein Doppeltes bedeuten. Erstens im Sinne von wegreißen, dass man es den anderen nicht lässt. Wir kennen dieses Wegreißen aus dem Bild vom vierfachen Ackerfeld. Da kommen die Vögel und picken den Samen weg, das Wort Gottes, als Bild dafür, dass der Teufel und seine Handlanger kommen und die Botschaft vom Reich Gottes aus den Herzen der Menschen wegreißen, damit die Menschen nicht zum Glauben kommen. Das an sich reißen kann's aber auch meinen, an sich eben nun aber in eigenmächtiger und damit ebenfalls zerstörerischer Weise. Solche Gewalttätige, auch im wahrsten Sinn des Wortes, waren zum Beispiel zur Zeit Jesu die Zeloten. Das waren die Terroristen der damaligen Zeit, die versuchten mit Gewalt, mit Mord und auf viele andere Weise, das Reich Gottes auf eigenmächtige Weise herbeizuzwingen. Sie konnten und wollten nicht warten, bis Gottes Stunde gekommen war, sie wollten es selber machen, mit Gewalt. Man kann diese Versuche der Zeloten durchaus vergleichen mit allerlei Bemühungen heute, beispielsweise Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung mit menschlichen Mitteln herbeiführen zu wollen. Überall, wenn Menschen nicht abwarten können, bis Jesus das tut, was nur er tun kann, sondern selber mit eigener Kraft den Himmel auf Erden schaffen wollen. Das schafft allein Jesus, wenn er wiederkommt. Und jeder Versuch, es vorher zu versuchen, scheitert. Ist eigenes menschliches Wollen, tut dem Himmelreich Gewalt an. Aber nicht nur die Zeloten haben dem Himmelreich Gewalt angetan, es an sich gerissen. Es galt auch für die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht weniger, sie haben es weggerissen. Sie haben Johannes und Jesus abgelehnt mit ihrer Botschaft vom Himmelreich, die ja die Tür weit aufgemacht haben. Und sie haben die Tür wieder zugemacht, für die, die hineinkommen wollten. Wir können es vergleichen, liebe Geschwister, etwa durchaus auch mit der katholischen Kirche heute. Da gibt's Gutes, das will ich gar nicht bestreiten. Aber die katholische Kirche in ihrer Institution und in ihrer offiziellen Lehre tritt mit ihren Priestern und Sakramenten, mit Maria und den Heiligen, die angeblich das Heil vermitteln, in den Weg zwischen Gott und den Menschen. Sie tritt in diese Tür hinein, die Jesus aufgetan hat und sagt nur über mich. Nur durch Mitgliedschaft in der katholischen Kirche, nur über die Sakramente der katholischen Kirche, nur wer zum Papst gehört, nur wer recht an Maria glaubt und zu den Heiligen betet, Ablass bekommt nur der. Und so reißt sie das Heil weg von den Menschen an sich und sagt den Menschen nur über mich. Jesus aber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gilt nicht nur für die katholische Kirche. Es gilt für alle Einrichtungen, Gruppierungen, Freikirchen, Gemeinden. Überall, wo das eigene Werk mit den eigenen Ämtern und Einrichtungen zum Maßstab gemacht wird und nicht mehr Jesus allein als der unmittelbare und persönliche direkte Weg zum Vater verkündigt wird. Überall dort ist nicht mehr Seligkeit, sondern Verderben. Ist nicht mehr Evangelium. Da wird dem Evangelium Gewalt angetan. Nein, es darf sich keine Person und keine Institution zwischen Jesus und den Menschen stellen. Der Weg zum Himmelreich wird dort und nur dort offen gehalten, wo gerade das und nichts anderes in aller Klarheit verkündigt wird. Jesus allein. Ein ganz spannender und wichtiger Vers, liebe Geschwister, ist dann zum Schluss noch Vers 14. Wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Wenn ihr es annehmen wollt. Jesus setzt mit diesem Satz gewissermaßen eine Klammer um die Aussage, dass Johannes der zweite Elia ist. Denn der zweite Elia hat ja den Auftrag, das Volk auf das Kommen des Herrn zuzubereiten, zum Heil. Aber Jesus sagt, wenn ihr es annehmen wollt. So steht es ganz wörtlich da. Annehmen im Sinne von aufnehmen, empfangen. Wenn ihr wollt, dann ist Johannes der zweite Elia, der euch auf das Kommen der Heil vorbereitet. Aber obwohl Johannes als zweiter Elia gesandt war, konnte er das Werk des zweiten Elia nicht wirklich so tun, weil Israel diesen Dienst nicht annehmen wollte. Sie haben ihn abgelehnt, wie Jesus dann auch. Jesus sagt inhaltlich dasselbe nochmal in Matthäus 17, Vers 10 folgende. Auch da geht es um die Frage, ob Jesus der Messias sein kann. Die Schriftgelehrten wenden dagegen ein, dass Elia zuerst kommen müsse. Und mit diesem Einwand kommen die Jünger zu Jesus und Jesus entgegnet ihnen. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist. Und sie haben ihn nicht erkannt. Und jetzt kommt noch mal dieselbe Aussage wie Matthäus 11. Sondern haben an ihm getan, was sie wollten. Was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen sprach. Das Wollen, liebe Geschwister, das Wollen des Volks Gottes ist zweimal betont in diesen Abschnitten. Niemand kann von sich aus wollen. Aber das Wollen Gottes geht an unserem Wollen nicht vorbei. Und deshalb ist es auch für uns immer wieder die Frage, wollen wir? Sind wir bereit, unser Leben so zu leben, wie Jesus es will? Sind wir bereit, uns ihm ganz zur Verfügung zu stellen? Sind wir bereit, unsere Wünsche hinten anzustellen und zu sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe? Gott schenke uns allen dieses Wollen. Amen.